Ja, wir wollen dann zu dem zweiten Teil dieser Einführung aus Buch Esra kommen, die Kapitel 7 bis 10 haben wir noch vor uns, und die Rückkehr unter Esra, diese zweite Gruppe, mehrere Jahre liegen dazwischen, und dann kommt Esra mit einem Empfehlungsschreiben des Königs Artaxerxes nach Jerusalem zurück, der ihm ein Schreiben gegeben hat, damit man ihn auch auf dieser Reise mit seinen Anliegen unterstützt. Und in Kapitel 7 werden einige Eigenschaften deutlich, welche zeigen, dass Esra ein geeigneter Diener Gottes war. Dazu lese ich einen Vers, den wir uns dann etwas ansehen werden. Aus Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Das ist dieser Vers, der einen besonderen Blick uns schenkt auf Esra. Es ist interessant, dass die Führer, die diese ganze Rückkehr bewirkten, sehr unterschiedliche Positionen und Herkunft haben. Wir haben gesehen, bei der ersten Rückkehr, Zerubbabel war aus königlichem Geschlecht, Josua war Priester und Esra ein Schriftgelehrter und Nehemia später war ein Mann, der in einem, wie man so sagen würde, weltlichen Beruf tätig war beim König. Gott hat seine Arbeiter überall. Hier bei Esra fällt einiges auf, was uns in diesem 10. Vers gesagt wird. Das erste, was wir in Vers 10 lesen, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet. Das zeigt uns, dass wenn es um diese Arbeit am Hause Gottes geht, wenn es um Erweckung geht, dass es eine Sache des Herzens ist. Das Herz ist in der Bibel nicht so sehr ein Organ, sondern es ist der Sitz unserer Entscheidungen, der Sitz unserer Zuneigungen, und da fallen die Entscheidungen. Gott sagt an einer Stelle, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Das ist das, was Gott haben will. Er will nicht in erster Linie unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, das werden wir ihm alle geben, wenn unser Herz ihm gehört. Damit fängt das an, mit dem Herzen. Da fallen unsere Entscheidungen. Der Jesus sagt, auch wenn es um die negativen Dinge geht, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken und die folgenden Taten. Das ist entscheidend. Als in Antiochien die erste Gemeinde außerhalb Israels entstand, und Barnabas von Jerusalem aus dorthin kam, um sich dieses Werk anzusehen und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Und dann heißt es, ermahnte er die Gläubigen dort mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Das zeigt uns wieder einige Grundsätze, die wir dort finden. Er kommt dahin und dann heißt es, er ermahnte die Gläubigen. Das Wort Ermahnung hat in unserem Sprachgebrauch manchmal so einen negativen Klang. Und dann mögen wir uns fragen, wieso mussten die denn schon ermahnt werden? Nicht? Die waren doch gerade erst zum Glauben gekommen da in Antiochien. Aber das Wort Ermahnung, das griechische Wort, bedeutet nicht in erster Linie und nicht ausschließlich Kurskorrektur. Kann es auch bedeuten, wenn es nötig ist. Sondern es bedeutet eben, dass das Herz immer wieder die ganze Konsequenz des Bekenntnisses des christlichen Weges vorgestellt wird. Und so ermahnt er sie, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Mit Herzensentschluss. Auch da geht es um das Herz. Wie sah es aus in ihrem Herzen? Und in diesem Herzen fallen Entschlüsse, denn er spricht von einem Herzensentschluss. Von dem Stamm Ruben wird einmal gesagt, an den Gewässern Rubens waren große Beratungen des Herzens, aber die kamen nie zum Entschluss, die haben immer nur beraten und das reichte auch nicht. Es muss ein Entschluss fallen. Und dann bei dem Herrn. Ja, den hatten sie, der sie errettet hat, ihr Herr und ihr Heiland, er ist unser Herr. Dessen Autorität wir anerkennen und bei dem Herrn zu verharren. Er zeigt ihnen, dass dieser Herzensentschluss, den wir einmal treffen, etwas ist, was mit Ausharren und Konsequenz fortgesetzt werden muss. Das sagt er den jungen Gläubigen dort in Antiochien. Das bleibt aber wahr für uns alle auf dem Weg des Glaubens. Es gibt in der Bibel ein Beispiel, für mich eigentlich das traurigste Beispiel eines Mannes, der nicht ausgeharrt hat, nicht dabei geblieben ist bis zum Ende. Es war auch ein Mann Israels, der einmal zu David kam, als David noch der Verfolgte war. Da kommt dieser Priester zu ihm und David sagt zu ihm: Bleibe bei mir, denn bei mir bist du wohl verwahrt. David, auch ein Bild des Herrn Jesus in dieser Szene, da kommt der Mann zu ihm. Dann wird David König und er wird Priester, dieser Abjatar. Und dann macht Absalom einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater. David muss noch einmal fliehen und Abjatar geht wieder mit. Aber dann, sie kommen wieder zurück, sie werden wieder eingesetzt. Dann kommt ein zweiter Sohn, Adonija, ein zweiter Sohn Davids, macht auch einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater. Und jetzt, vielleicht als alter Mann, geht Abjatar weg von David und folgt diesem Sohn in seinem Aufstand gegen David. Er bleibt nicht bis zum Schluss dabei. Er harrte nicht mit Herzensentschluss aus. Aber hier haben wir einen Mann, Esra, der hat sein Herz darauf gerichtet, auf etwas. Wir werden gleich sehen, wo drauf. Aber das zeigt uns auch uns, unser Herz muss irgendwo drauf gerichtet sein. Da wird sich so manches dran entscheiden. Wenn du mal, um mal diesen Schlenker zu machen, wenn du mal die Geschichte der christlichen Kirche verfolgst, wie sie uns in Offenbarung 2 und 3 gezeigt wird, das endet alles in Laodicea, wo Christus draußen steht. Aber wo hat das angefangen? Angefangen hat es in Ephesus, in der ersten, die dort genannt wird, von den Versammlungen, Gemeinden dort. Was war denn das Problem in Ephesus? War doch eine schöne Versammlung, oder? Da gab es so viel, was Gott anerkennt. Aber dann sagt er: Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das war im Herzen. Da konnte man nach außen noch gar nichts von sehen. Das war noch alles okay. Aber im Herzen stimmt es nicht mehr. Das Herz war abgewandert. Ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, Demas, verlässt Paulus. Und Paulus sagt, er hat den Zeitlauf dieser Welt liebgewonnen. Die Füße folgen immer dem Herzen. Und das Herz war schon woanders. Aber hier ist ein Mann, der hat sein Herz darauf gerichtet. Das zeigt uns auch die Konsequenz und Einspurigkeit, wenn ich es mal so nennen soll, mit der Esra sich dieser Sache widmete. Wir leben in einer Zeit, wo es so viele Dinge gibt, die uns ablenken, die uns abziehen, dass unser Herz vielleicht überhaupt nirgendwo gerichtet ist, sondern nur am Schwimmen ist, bei all den Angeboten, die es gibt. Aber er, Esra, hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Er hatte diese Liebe zum Wort Gottes als Schriftgelehrter. Er wollte dieses Gesetz des Herrn erforschen, weil er gesagt hat, da in diesem Wort Gottes finde ich das, was Gottes Gedanken sind. Und so ist es auch heute für uns. Wir haben das Wort Gottes in Händen. Und wie schön ist das, wenn unser Herz darauf ausgerichtet ist, sein Wort zu erforschen, zu wissen, was Gott uns sagt. Wir werden noch etwas später in diesem Buch eine Haltung finden, die vorbildlich ist, wo die Rede davon ist, von Menschen, wo Gott sagt, die da zittern vor meinem Wort. Was heißt denn das? Heißt das, dass wir Angst haben, die Bibel aufzuschlagen? Nein, es heißt, dass wenn wir Gottes Wort lesen, wir nicht irgendein Buch lesen, sondern dass wir wissen, jetzt redet Gott zu uns. Und mit der entsprechenden Ehrfurcht das aufnehmen, was Gott uns sagt. Und hier war ein Mann, der sagt, ich will dieses Gesetz erforschen. Rein praktisch war das für ihn viel schwieriger als für uns, die wir die Bibel einfach in Händen haben. Vielleicht haben wir sogar 15 Übersetzungen, was weiß ich, was wir haben. Vielleicht auch noch Griechisch und Hebräisch. Aber die Frage ist, ob wir das erforschen. Energie darauf verwenden, dieses Wort zu erforschen. Ist heute ja so einfach geworden. Die Frage ist nur, ob das auch noch so effektiv ist. Als ich früher als junger Bruder angefangen habe, die Bibel zu lesen und zu erforschen, musste ich noch eine Konkordanz verwenden, wenn ich was gesucht habe. Also die steht bei mir inzwischen verstaubt im Regal, die benutze ich schon gar nicht mehr. Da muss ich das alle rausschreiben. Heute brauchst du nur noch eine Taste drücken. Nicht? Hast du alle Bibelstellen da. Die Frage ist nur, wie viel behältst du davon? Wie tief geht das, nicht? Weil das alles so schnell geht. Ist auch praktisch, aber erforschen ist ein bisschen mehr als nur ein paar Tasten zu drücken und dann irgendwas gefunden zu haben in der Bibel, sondern wirklich sich mit diesem Wort zu beschäftigen. Aber dabei bleibt es natürlich auch nicht stehen. Der nächste Schritt, Vers 10, und zu tun. Esra hatte diesen Wunsch, wenn er jetzt Gottes Wort erforschte, das auch in die Praxis seines Lebens umzusetzen. Dafür erforschen wir ja das Wort Gottes, oder? Andernfalls ist das alles nur Kopfwissen, wenn das keine Auswirkung hat auf dein praktisches Leben. Und wenn in deinem Leben und in meinem Leben nicht zu sehen ist, was wir in Gottes Wort erforscht haben, dann ist auch unsere moralische Glaubwürdigkeit sehr gering. Der Jesus hat einmal zu den Menschen gesagt, zu seinen Jüngern: Was die Pharisäer euch sagen, das tut, weil es Gottes Wort war. Aber guckt nicht so genau hin, wie die leben, das stimmt damit nicht überein. Richtet euch nicht nach ihren Werken, die sind nicht damit in Übereinstimmung. Was natürlich wenig wirkungsvoll ist, wenn unser Leben nicht in Übereinstimmung ist. Bei dem Apostel Paulus war das so, er konnte einmal zu Timotheus sagen: Du hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen. Erstens das, was er sagte, zweitens, wie er lebte. Das passte zusammen, es war deckungsgleich. Bei uns vielleicht nicht immer. Aber das war der Wunsch, den ein Esra hatte, das, was er jetzt im Wort Gottes fand, auch zu tun. Ich las vor einiger Zeit eine Begebenheit von dem bekannten Evangelisten George Whitefield, der an den Tagen der Gebrüder Wesley lebte und ein großer Evangelist war. Da gab es einen Atheisten und Skeptiker, der sagte: Ich möchte dahin und mir einen Vortrag von diesem Whitefield anhören. Da haben seine Freunde gesagt: Sag mal, bist du noch ganz gescheit? Was willst du denn da? Du glaubst doch gar nicht an Gott. Nein, sagte er. Aber der glaubte dran. Und das hat ihn beeindruckt, dass dieser Mann oft hinter dem stand, was er sagte. Und deswegen wollte er da hingehen, auch wenn er selbst gar nicht dran glaubte. War es doch etwas, was ihn angesprochen hat. Da war jemand, der glaubte daran. Er hat in seiner Zeit sicherlich, wie auch heute viele, die da tätig waren, die glaubten selbst nicht, was sie sagten. Beeindruckt natürlich auch niemand. Aber das war nicht so bei ihm. Und auch nicht bei Esra. Und dann kommt der nächste Punkt. Und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Das war ja die Aufgabe eines solchen Schriftgelehrten in Israel, das Wort Gottes weiterzugeben. Vielleicht, ich wende mich jetzt an die jungen Brüder, vielleicht hast du auch den Wunsch, ich möchte auch mal gerne das Wort Gottes lehren. Das ist auch nicht falsch, wenn man sowas denkt. Du darfst nur nicht die Reihenfolge umdrehen. Du musst es schon so machen wie Esra. Dein Herz darauf richten, die Bibel, das Wort Gottes zu erforschen und in deinem Leben umzusetzen, was du da lernst. Und wenn der Herr will, dann kann er dir auch den Auftrag geben, unter dem Volk Gottes das Wort Gottes zu lehren. Das war das, was ein Esra auf dem Herzen hatte. Wenn man daran denkt, dass das Volk Israel, anders als wir heute, das Wort Gottes ja nicht so greifbar in Händen hatte, da war das noch notwendig, ihnen das vorzustellen. Auch einem Timotheus, als das Neue Testament so langsam begann zu entstehen, einem Timotheus sagt Paulus noch: Halte an mit dem Vorlesen. Konnten die nicht lesen? Doch, natürlich konnten die Leute lesen, aber die hatten nicht alle eine Bibel in der Hand. Da war das öffentliche Vorlesen noch eine ganz wichtige Funktion gehabt, vielleicht mehr als heute. Und hier ist dieser Mann, der den Wunsch hatte, das in Israel zu tun. Und das Ergebnis wird uns gezeigt im diesem 7. Kapitel, Vers 6. Er war, wird dort von ihm gesagt, ein kundiger Schriftgelehrter in dem Gesetz Moses. Er war ein Schriftgelehrter und es heißt, dass er ein kundiger Schriftgelehrter war. Dieses Wort, das hier im Hebräischen steht, taucht auch im Psalm 45 auf. ist anders übersetzt dort. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Dieses Wort fertig oder kundig ist dasselbe. Es war also jemand, der hatte gelernt und war befähigt, das auch zu tun. Und wenn wir das auf uns heute anwenden, dann spricht der Apostel davon, dass es geistliche Erwachsene gibt. Die feste Speise ist für Erwachsene. Was sind das für Leute, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen? Da sind solche, die geistlicherweise geübte Sinne haben. Die können Dinge unterscheiden. Wie denn? Wo kommt das denn? Durch Gewöhnung, weil sie das geübt sind, weil sie darin gewachsen sind. Für die geistlichen Kindlein, sagt Paulus, ist das normal, dass sie Milch bekommen. Das ist ja im Natürlichen auch so. Wenn ein Kind klein ist, bekommt das Milch. Wenn du aber mit 20 Jahren immer noch mit der Milchflasche rumläufst, dann ist irgendwas falsch gelaufen bei dir in deiner Entwicklung. Dann kommt irgendwann die Zeit, wo feste Speise dran ist. Das ist die normale Entwicklung. Den Korinthern muss der Apostel sagen, ihr seid immer noch fleischlich. Ihr seid noch nicht gewachsen, da sind Wachstumsstörungen. Und bei den Hebräern war es sogar rückwärts gegangen. Ihr seid solche geworden, die wieder der Milch bedürfen. Stillstand ist Rückschritt, sagt man in der Welt, und das ist geistlich auch so. Wenn du irgendwann aufhörst zu wachsen, geistlich, dann geht das rückwärts. Aber hier, das ist das, was Paulus uns sagt, ihr sollt geistlich erwachsen werden, durch die Gewöhnung, dass ihr euch mit diesen Dingen beschäftigt in Gottes Wort, da werdet ihr dann geübte Sinne haben, dann werdet ihr die Dinge unterscheiden können, wie ein solcher kundiger Schriftgelehrter zu werden, wie Esra das in seiner Zeit auch geworden ist. Und es zeigt sich in seinem Leben, dass er ein Mann war, der durch Abhängigkeit von seinem Herrn und Führung und Leitung durch seinen Herrn gekennzeichnet war. Wir lesen viermal in Kapitel 7 und einmal, also dreimal Kapitel 7, einmal Kapitel 8, dass er davon spricht, dass die Hand seines Herrn über ihm war, ihn geführt und geleitet hat. In diesem Vers 6, und weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war, gab ihm der König all sein Begehr. Warum bekam er die Erlaubnis des Königs? Weil Gott mit ihm war, weil er in allem die Führung Gottes gesucht hat und Gott ihm das geschenkt hat. Vers 9 heißt es noch einmal, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Und ich erstarkte, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Immer wieder lässt er sich von der Hand Gottes leiten. Und er sagt in Kapitel 8, der letzte Vers, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen zum Guten. Er sagt, das ist nicht was, was nur für mich gilt. Das ist nicht nur ein Privatprivileg von Esra, sondern er sagt, das ist für jeden da, der ihn, das heißt den Herrn, sucht zum Guten. Diese Leitung, diese Führung durch den Herrn, die Esra in allem dieser Zeit erfahren hat, steht auch uns zur Verfügung. Abhängig von ihm zu sein, als solche, die mit Gott leben, mit seinem Wort leben. Das ist das, was Kapitel 7 uns zeigt, diesen Mann, der jetzt geht nach Jerusalem, um dort unter dem Volk Gottes zu arbeiten, ihnen wieder das Wort Gottes vorzustellen. Und dabei ist es interessant, dass Esra sagt, ich habe den König nicht gefragt oder gebeten, dass er mir Reiter und sowas mitgeben soll. Wie das Nehemia später zum Beispiel tut. Warum nicht? Weil ich ihm gesagt habe, sagt Esra, dass die Hand meines Gottes mit uns ist. Ich kann ihm doch nicht sagen, Gott ist mit uns und Gott wird uns alles geben, was nötig ist, aber jetzt König, jetzt musst du mir noch eine Begleitarmee mitgeben und du musst mir noch das und das geben. Das passt ja nicht zusammen. Dann hätte der König gesagt, wenn du auf Gott vertraust, dann warum brauchst du dann diese ganzen Sachen alle von mir? Deswegen hat er auch gar nicht gebeten darum. Das Buch Nehemia ist schon geistlich eine Stufe niedriger als Esra. Deswegen macht Nehemia das und bekommt das auch. Aber hier ist ein Mann, der sagt, ich vertraue auf Gott, dass die Hand meines Gottes mit mir ist und er wird mir das schon geben. Wenn wir wirklich im Vertrauen auf Gott den Weg gehen, dem Herrn vertrauen, dann wird er sich dazu bekennen. können wir darauf vertrauen, dass er das tut. Dann müssen wir nicht Menschen bitten, uns in irgendeiner Weise eine Unterstützung zukommen zu lassen, die letztlich nur von ihm kommt und nur von ihm kommen kann. Dass wir einfach das in diesem Vertrauen zu Gott den Weg gehen. Als ich vor Jahren meinen Beruf aufgegeben habe, um dem Herrn zu dienen und das meinem Chef gesagt habe, da meinte der: Was haben Sie denn für Sicherheiten? Nun, wie gesagt, Sicherheiten, wie Sie es da vorstellen, habe ich keine, aber ich habe den Auftrag meines Herrn und ich vertraue darauf, dass er mich entsprechend führen wird. Und der Herr bekennt sich dazu, bei jedem, der so seinen Weg geht, das war auch im Falle von Esra der Fall. Dann kommen wir zu Kapitel 8. Die zweite Rückkehr in das Land. Dieses Kapitel 8 enthält eine Liste von all denen, die nach Jerusalem zurückkehrten, in dieser zweiten Rückkehr. Und da sehen wir wieder, wie ein Esra in dieser Sache mit seinem Herrn ist. Wir finden in diesem Kapitel einige Besonderheiten. Vers 15 lesen wir: Ich versammelte sie am Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage. Und ich sah mich unter dem Volk und unter den Priestern um, und ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Er sucht also, von denen, die jetzt kommen, es sind weniger als beim ersten Mal, und er sucht jetzt welche vom Stamm Levi, die für den Bau am Hause Gottes notwendig waren, weil sie waren die Diener, die Gott dafür bestimmt hatte. Aber es waren keine dort. Und daraufhin finden wir, dass er dann in Vers 17 darum bittet, dass sie uns Diener für das Haus unseres Gottes brächten. Wir finden also hier 2 Dinge. Zuerst einmal einen Mangel an Arbeitern und eine Bitte um Arbeiter. Ich denke, wenn wir das so lesen, kommt uns das irgendwie bekannt vor, nehme ich an. Mangel an Arbeitern, da kannst du arbeiten, wo du willst. Es wird kein Überangebot geben. Es gibt keine Arbeitslosigkeit im Reiche Gottes. Aber auch das Bitten ist da. Und das ist auch etwas, was manche von euch denken jetzt vielleicht an den Vers, wo der Jesus genau diesen Sachverhalt zum Ausdruck bringt. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Früher habe ich mal gedacht, das sei ein Kennzeichen der letzten Tage, dass es zu wenig Arbeiter gibt, und das ist eben ein Zeichen unserer Schwachheit. Aber wenn man das hier so liest, dann war das immer schon ein Prinzip im Reiche Gottes, dass es immer mehr Arbeit gibt als Arbeiter. Der Herr sagt: Die Ernte zwar ist groß, seht die Felder, sagt er zu seinen Jüngern, sind weiß zur Ernte, die Ernte ist groß. Er möchte unser Bewusstsein dafür schärfen. Und dann sagt er: Die Arbeiter aber sind wenige. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Ja, wenn es so viel Arbeit gibt, dann müssen wir jetzt die Ärmel aufkrempeln und irgendwas machen. Aber das sagt der Herr nicht. Sondern er sagt: Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Es gibt nur einen, der die Arbeiter aussenden kann und der die Arbeit verteilt, und das ist der Herr. Ihn sollen wir bitten, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Tun wir das? Ich kann dir aus eigener Erfahrung versprechen, es kann gefährlich werden. Wenn du den Herrn bittest, Arbeiter auszusenden in seine Ernte, was machst du denn dann, wenn der Herr dir da auf die Schulter klopft und sagt: Hör mal, ich möchte dich gerne dafür benutzen? Ja, kannst du sagen: Ja, so habe ich es nicht gemeint, Herr. Also, kannst du dich jemand anders schicken? Also, nein, wir müssen natürlich auch bereit sein dafür, für diesen Weg, wenn der Herr dann so etwas deutlich macht. Als Jesaja die Vision hat, dass er den Herrn auf dem Thron sitzen sieht, den Heiligen Gott dort sieht und seine Erfahrung mit ihm macht, auch mit der Kohle, die ihn dann die Lippen berührt, und sagt: Ich bin inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Und dann kommt die Frage, wen sollen wir senden? Da sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Da ist die Bereitschaft auf einmal da, nachdem er diese Erfahrung mit seinem Herrn gemacht hat, ist er bereit zu gehen, wenn der Arbeiter, der Herr, die Arbeiter in seine Ernte aussendet. Als wir über dieses Thema mal redeten mit jungen Leuten, da sagt eine junge Schwester zu mir, muss ich denn wirklich immer den Herrn fragen, was sein Auftrag ist? Kann ich nicht einfach irgendwas machen? Ist da so viel zu tun? Ja, sag ich, mach das. In einem Jahr sprechen wir uns wieder, wenn du so lange durchhältst. Denn es ist ja so, dass viel zu tun ist. Du und ich, wir können die Arbeit sowieso nicht alleine meistern. Da musst du schon wissen, was der Auftrag ist, den der Herr dir gegeben hat. Außerdem brauchst du dieses Bewusstsein, dass der Herr dich an diese Aufgabe gestellt hat, weil du sonst nicht durchhältst. Da wird es Widerstand geben, da wird es Enttäuschung geben mit dir selbst und anderen. Da musst du wissen, warum du da bist. Im Ausland sprach ich mit einer Schwester, die im Werk des Herrn dort arbeitet, und die sagte zu mir, weißt du, ich war schon manches Mal an dem Punkt, wo ich die Flinte ins Korn werfen wollte. Ja, habe ich gesagt, da war ich auch schon. Aber warum stehst du denn immer noch hier? Ja, sagt sie, weil ich überzeugt bin, dass der Herr mich hier hingestellt hat. Das ist der Punkt. Wenn du das weißt, dann kannst du weitermachen, weil er dir die Kraft dazu gibt. Und auch damals gab es zu wenig, genau wie heute. Ein Empfinden dafür möchte der Herr, dass wir das empfinden, dass wir das ins Gebet bringen. Und da kannst du natürlich sagen, Herr, zeige mir, was meine Aufgabe ist. Natürlich wird das in der Regel etwas sein, was vor deinen Füßen liegt und nicht unbedingt 5000 Kilometer weg ist. Aber trotzdem den Herrn bitten, Herr, was ist die Aufgabe, die du für mich vorgesehen hast? Wir alle haben eine Aufgabe für den Herrn, die mag sehr unterschiedlich sein. Das Werk des Herrn, das, was wir für ihn tun, ist sehr vielfältig. Alles, was wir tun, sagt die Schrift, sollen wir für den Herrn tun. Ob das dein Haushalt ist, ob das deine Familie ist, ob das dein Beruf ist oder was das sein mag. Oder ob der Herr dir andere Aufgaben zeigt. Hier ist ein Mann, der sagt, da fehlen ja welche von den Söhnen Levis. Die brauchen wir hier für die Arbeit. Und er bittet darum, dass ihm solche gesandt werden. Wir finden, dass Esra jetzt, bevor er dahin geht, betet und fastet. Er sagt, ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, um uns vor unserem Gott zu demütigen und von ihm einen geebneten Weg zu erbitten, für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Ja, er ist sich bewusst, dass den Weg, den er jetzt geht, dass das ein ganz wichtiger Weg ist, entscheidende Dinge vor ihm liegen und auch, dass sie versagt haben in manchem, sonst wäre die Situation nicht so, wie sie ist, dass alles dort in Trümmern lag. Und deswegen demütigt er sich und dann bittet er Gott um einen geebneten Weg. Dass Gott gewissermaßen den Weg ebnet. Manche Situationen in unserem Leben erfordern so ein Verhalten, dass wir vor den Herrn gehen und sagen, Herr, wenn ich so den Weg angucke, der vor mir liegt, der sieht so ziemlich durcheinander aus. Und der ist nicht geebnet. Vielleicht müssen da Dinge bereinigt werden, vielleicht müssen Dinge aus dem Weg geräumt werden. Er bittet Gott um einen geebneten Weg für uns und für unsere Kinder. Wenn er uns Kinder anvertraut hat, dann würden wir vielleicht sagen, wie soll das mal werden in dieser Welt, in der wir leben, die immer weiter sich vom Worte Gottes entfernt, was geschieht mit unseren Kindern? Gott sagt, meine Kinder und das Werk meiner Hände lasset mir anbefohlen sein. Und hier ist ein Mann, der bittet nicht nur für sich, der bittet auch für seine Kinder. Wir dürfen das, was wir persönlich im Gebet vor Gott bringen, das dürfen wir auch für unsere Familien, für unsere Kinder erbitten, dass er uns einen geebneten Weg zeigt. Die eben durch eine Welt gehen, die alles andere als geebnet ist, wo Gott wirken muss. Und Gottes Antwort auf diesen Mann und auf sein Gebet, die erfolgt auch. Das heißt am Ende von Vers 23, und er ließ sich von uns erbitten. Was für eine wunderbare Gnade Gottes, wenn wir zu ihm beten und dann die Erfahrung machen, Gott lässt sich von uns erbitten. Das ist ja das, was er möchte. Natürlich kannst du sagen, Gott weiß das sowieso alles, sicher weiß er alles. Und doch möchte er, dass wir ihm die Dinge sagen, alles vor ihm kund werden lassen, dass wir unsere Anliegen auf ihn werfen, ihm kundtun. Er ließ sich von uns erbitten. Vers 31 heißt es dann, und die Hand unseres Gottes war über uns und er rettete uns von der Hand des Feindes und des am Weg Lauernden. Eine Erfahrung, die er macht. Auf der einen Seite, er rettete uns von der Hand des Feindes. Ja, er weiß, wenn er jetzt dahin geht, dann geht er durch Feindesland. Und wir wissen auch, dass es auf dem Weg des Glaubens Feinde gibt, mit denen wir rechnen müssen. Aber die Hand unseres Gottes war da und er rettete uns von der Hand des Feindes und des am Wege Lauernden. Das ist der, den man nicht sieht, nicht? Der lauert da. Der hat es darauf abgesehen, uns Schaden zuzufügen. Aber Gott befreit sie. Der geebnete Weg ist also nicht so sehr ein Weg, der ganz rein praktisch einfach ist, keine Schlaglöcher oder was, sondern es ist ein Weg, wo Gott auch den Feind und den am Wege Lauernden daran hindert, uns zu schaden. Wir haben vorhin gesehen im ersten Vortrag, dass es Widerstand geben wird, überhaupt keine Frage, aber das dürfen wir auch dem Herrn sagen, wie es die ersten Gläubigen getan haben, sie an ihre Drohungen, dann werden wir erfahren, dass er uns auch heute noch retten kann von der Hand des Feindes und des am Wege Lauernden. Dann kommen wir zu den zwei letzten Kapiteln dieses Buches, die Absonderung des Volkes. Es hat etwas stattgefunden, was die Situation des Volkes besonders negativ beeinträchtigt hatte in ihrem Zustand vor Gott. Und zwar hatte es Verbindungen gegeben, dass sich die Menschen des Volkes Gottes in der Ehe verbunden hatten mit den sie umgebenden Nationen, mit den Feinden des Volkes Gottes, den heidnischen Völkern, von denen Gott das ausdrücklich untersagt hatte. Und das ist etwas, was jetzt in diesem 9. Kapitel zum Tragen kommt, wo es im Vers 1 heißt, und als dies ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder nach deren Gräueln abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hittitern, den Perisitern, den Jebusitern und so weiter. Wie wird Esra mit dieser Situation umgehen? Der Verbindung des Volkes Gottes mit den heidnischen Nationen. Das, was wir hier in Kapitel 9 finden, das wir jetzt nicht ganz lesen können, ist aber schon beeindruckend. Wir sehen zum einen, dass Furcht und also Gottes Furcht und Traurigkeit den Mann erfüllte. Wir haben hier zwei Verse stehen. Als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Gewand und mein Oberkleid und raufte mir Haare meines Hauptes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die vor den Worten des Gottes Israels zitterten wegen der Treulosigkeit der Weggeführten. Und ich saß betäubt da bis zum Abendspeisopfer. Wir sehen, wie Esra diese Nachricht getroffen hat, dass das so vorgekommen war. Ich saß betäubt da, aber nicht nur Esra. Zu ihm versammelten sich alle, die vor den Worten des Gottes Israels zitterten. Das war das, was ich eben meinte, wenn Gott davon spricht, die da zittern vor meinem Wort. Da war sein Volk, die auf einmal begreifen, wir haben gesündigt, wir haben uns gegen Gottes Wort vergangen, was wir getan haben. Und das haben sie nicht einfach vom Tisch gewischt, haben sie nicht gesagt, naja, so schlimm wird es wohl nicht sein, sondern das trifft sie, sagen, wie sollen wir damit umgehen? Wie kann Gott uns segnen, wenn wir jetzt hierhin zurückgekommen sind? Das ist ein kleiner Überrest. Wie kann Gott uns segnen, wenn wir offen gegen Gottes Wort verstoßen haben? Etwas Zweites finden wir hier, was du immer wieder im Worte Gottes finden wirst. Die völlige Identifikation mit den Sündern von Esra. Er betet und sagt in seinem Gebet,
Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht zu dir, mein Gott, zu erheben, denn unsere Ungerechtigkeiten sind uns über das Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Esra selbst war an dieser Sache ja gar nicht beteiligt. Esra selbst hatte nicht jemand aus den heidnischen Nationen geheiratet. Aber trotzdem sagt er, unsere Ungerechtigkeit, unsere Schuld. Er macht sich eins damit, mit dem Zustand des Volkes, weil er Teil dieses Volkes ist. Da können wir uns nicht von trennen. Die Schuld des Volkes ist eine gemeinsame Schuld, die er auch so bekennt. Unsere Ungerechtigkeiten, unsere Schuld. Es gibt 3 Kapitel im Alten Testament, wo du diese Haltung findest. Kann man sich sehr leicht merken, weil es immer dasselbe Kapitel ist. Es ist immer Kapitel 9. Esra 9, Nehemia 9 und Daniel 9. In jedem Kapitel, du findest das hier, du wirst das bei Nehemia in Kapitel 9 finden. Und auch bei Daniel, wenn er in Kapitel 9 betet, dass sie sich eins machen mit dem Volk. Unser ist die Beschämung des Angesichts. Das liegt, wir haben versagt, wir haben gesündigt. Und das, was wir vor Gott bekennen, von den Tagen unserer Väter an, sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Ja, das war eine Sache, die hatte schon eine lange Geschichte. Es mag manche Dinge geben im Volk Gottes, die haben eine lange Geschichte, die gehen schon Generationen zurück vielleicht. Und trotzdem sagt er nicht, was haben wir denn damit zu tun, was unsere Väter gemacht haben? Nein, er sagt, es ist unsere Schuld. Weil der Zustand des Volkes hat sich immer noch nichts daran geändert. Wir haben noch nicht darüber Buße getan. Wir sind noch nicht zu Gott umgekehrt. Sind unsere Ungerechtigkeit, unsere Schuld, die wir vor dem Herrn bekennen. Dann sind wir in einem Zustand, wo Gott eingreifen kann, wo Gott uns dann auch helfen kann. Wenn wir das in einer Haltung des mich betrifft es ja nicht. Wenn du zu Gott betest und würdest, Herr, du hast ja gesehen, was Bruder Sommer noch gemacht hat und wie schlimm das am Ort X ist, dann wird uns das nicht weiterbringen. Wenn wir nicht erkennen, dass das unser Zustand ist, weil das vor Gottes eine Einheit ist, wir können uns da nicht ausnehmen. Auch Nehemia, wenn es später darum geht, da war es ein anderer Grund, aber auch Nehemia war nicht daran beteiligt. Und doch beugt er sich darunter. Ein Daniel, der in Gefangenschaft war, der hatte doch nichts damit zu tun, was da in Israel geschah. Er war gar nicht da. Aber trotzdem, er liest Gottes Wort, er beugt sich darunter und er bekennt das vor Gott. Und in dem Zusammenhang erkennt er auch die Größe der Schuld angesichts der Gnade Gottes. Er sagt in Vers 8, und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von Seiten des Herrn unseres Gottes zuteil geworden, indem er uns Entronnene übrig gelassen hat. Und nun, unser Gott, was sollen wir noch diesem sagen? Denn wir haben deine Gebote verlassen. Er sagt, Gott hat uns Gnade erwiesen, dass überhaupt dieser Überrest, diese Entronnenen zurückgekehrt sind. Was haben wir als Antwort darauf? Wir haben seine Gebote verlassen. Gott hat uns Gnade erwiesen, aber wir haben uns dieser Gnade gar nicht würdig erwiesen. Wir haben seine Gebote übertreten. Das macht die Schuld umso größer angesichts der Gnade Gottes. Paulus, wenn er im Römerbrief die Gnade Gottes vorstellt, dann sagt er, diese theoretische Frage stellt er dann, sollen wir jetzt noch mehr sündigen, damit die Gnade noch überströmender wird? Und er sagt, das sei ferne, sagt Paulus. Es kann überhaupt nicht sein, dass der Gläubige so reagiert, weil wenn er die Gnade Gottes verstanden hat, dann wird es umso schrecklicher, dieser Gnade gegenüber zu sündigen. Ähnlich sieht es auch hier ein Esra. Und er erkennt auch deutlich und klar, dass sie Gottes Wort in der Tat missachtet haben. Er spricht von den Geboten, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast, indem du sprachst, das Land, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land. So sollt ihr nun nicht eure Töchter ihren Söhnen geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne nehmen. Gott hatte schon im Vorhinein, da waren sie noch gar nicht im Land, hatte Gott ihnen sagen lassen durch Mose, und durch andere Propheten. Wenn ihr in das Land kommt, die Völker, die da wohnen, ist ein unreines Land, das sind Götzendiener, die dienen nicht Gott, und mit denen sollt ihr euch nicht verbinden. Aber sie hatten sich nicht daran gehalten. Warum sollten sie das denn nicht? Das hat Gott ihnen auch gesagt. Denn die werden euch abkehren, den fremden Göttern zu. Und hatten sie nicht in der Geschichte Israels, in ihrer eigenen Geschichte, mehr als ein deutliches Beispiel? Einer der schrecklichsten Könige in Israel, Ahab, hatte eine heidnische Frau, Isabel, und was ist dabei herausgekommen? Ja, selbst einer ihrer besten Könige, Salomo, er hatte Frauen aus nahezu allen Nationen, die man da erreichen konnte. Das heißt von Salomo, er liebte 1000 Frauen, wie immer das geht. Aber was war das Ergebnis? Am Ende seines Lebens, als er alt geworden war, heißt es, da neigten sie sein Herz fremden Göttern zu. Anfangs hat er noch gedacht, ja, die Tochter des Pharao, die kann hier nicht wohnen, Jerusalem, das Haus muss woanders bauen, das passt irgendwie nicht. Aber das hatte nicht die Konsequenz, dass er sich gar nicht mit der verbunden hätte, sondern die musste dann eben, da kriegte ihr Haus woanders hingebaut. Aber später, als die Kraft nicht mehr da war, als er alt wurde, da auf einmal neigten sie sein Herz fremden Göttern zu. Deswegen hatte Gott das gesagt. Und auch im Neuen Testament finden wir ähnliche Anweisungen. Nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, Licht und Finsternis. Welche Gemeinschaft hat das? Und sie hatten sich nicht daran gehalten. Und damit hatten sie deutlich ein Gebot Gottes, gegen ein Gebot Gottes verstoßen. Und wir fragen uns jetzt anhand dieser vorbildlichen Haltung eines Esra, wie gehen wir damit um, wenn Gott uns deutlich macht in meinem Leben, dass es etwas gibt, wo ich gegen Gottes Wort verstoße, gegen die klaren Anweisungen seines Wortes. Fange ich jetzt an, Gottes Wort zu verdrehen, um nachzuweisen, dass da nicht steht, was da steht, damit ich machen kann, was ich machen will, oder beuge ich mich dann runter? Ich denke an einen alten Bruder, den lernte ich in Schottland kennen, da war ich schon 90 Jahre alt und ein geistlicher Mann, von dem ich manches gelernt habe, und er erzählte mir, als wir jung verheiratet waren, haben wir zusammen, meine Frau und ich, Gottes Wort gelesen. Und dann lasen wir etwas, das hatten wir noch nie gemacht, was da stand. Ist jetzt nicht so wichtig, was das war, aber er sagte dann zu seiner Frau, was machen wir denn jetzt damit, mit dem Vers? Da hat seine Frau zu ihm gesagt, ja, wenn das da so steht, dann wollen wir es so machen. Und das ist der Weg, auf dem du geistlich wachsen wirst. Der einfache Gehorsam gegenüber seinem Wort. Der Jesus sagt in Johannes 7, Vers 17, wer den Willen Gottes tun will, der wird erkennen, ob meine Lehre aus Gott ist. Der Jesus hat nicht gesagt, wer erkannt hat, dass meine Lehre aus Gott ist, der soll sie dann auch tun, sondern er hat es umgekehrt gesagt. Wer den Willen Gottes tun will, wer diese grundsätzliche Bereitschaft zum Gehorsam hat, der wird auch erkennen, ob meine Lehre aus Gott ist. Gott wird uns nie in unserem geistlichen Wachstum alles auf einmal offenbaren. Er wird dir vielleicht eine Sache klar machen in deinem Leben und dann erwartet er von dir, dass du sie tust. Wenn du es dann machst, dann wird er dich weiterführen, den nächsten Schritt. Und so wird auch hier diesem Volk deutlich gemacht, dass der Zustand, in dem sie jetzt waren, das war nicht der Gedanke Gottes. Esra erkennt auch an, dass sie die Gnade Gottes nicht verdient haben. Vers 13. Nach allem, was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Ungerechtigkeiten es verdienten, du uns Entronnene gegeben hast, wie diese hier. Er sagt, wir haben das eigentlich nicht verdient, die Gnade, die Gott uns zufügt. Das ist ja überhaupt, das Kennzeichen von Gnade ist ja, dass es etwas Unverdientes ist. Aber trotzdem, diese Anerkennung, trotz unseres Ungehorsams hat Gott uns hierhin geführt. Gott hat uns trotzdem noch Gnade erwiesen. Bei allem, was wir an Versagen auf unserer Seite haben, unsere Ungerechtigkeiten hätten das nicht verdient. Auch an einer anderen Stelle sagt der Psalmist, du hast uns nicht getan nach unseren Ungerechtigkeiten. Wenn Gott das getan hätte, dann wären wir nicht hier. Ich las mal die Begebenheit von einige Brüder, gewisse Dinge behandelten und da gab es ein bisschen Auseinandersetzung und dann sagt der eine, ich will auch mal mein Recht haben. Daraufhin sagt ein alter Bruder, der ein bisschen schwerhörig war, was hast du gesagt? Hat er das nochmal wiederholt? Und er sagte zu ihm, wenn wir unser Recht bekämen, dann wären wir alle in der Hölle. Dann säße hier keiner von uns. Gott hat uns nicht das gegeben, was wir verdient haben, sondern er hat uns in Gnade, ist er mit uns umgegangen und das erkennt Esra an und das werden wir anerkennen müssen bei allem Versagen, dass Gott immer noch in Gnade mit uns gehandelt hat. Er kommt zu noch einer Schlussfolgerung. Er sagt, Gott ist gerecht, auch wenn er züchtigt, wenn er erzieht. Herr Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind als Geronnene übrig geblieben, wie es an diesem Tage ist. Siehe, wir sind vor dir in unserer Schuld, denn deswegen kann man nicht vor dir bestehen. Er sagt, wenn Gott uns jetzt vernichten würde, wenn Gott uns erzieht und züchtigt, dann ist das gerecht, weil es das ist, was wir verdient haben. Mithin vielleicht das Schwerste für uns zu verstehen. Also ich nehme an, dass das bei den meisten Kindern so ist, wie das bei mir früher auch teilweise war, dass wir das nicht einsehen, dass das Handeln der Eltern gerecht ist, wenn sie uns erziehen und züchtigen, dass wir das eigentlich verdient haben. Und vielleicht mögen wir auch mit den Wegen Gottes hadern, aber hier ist ein Mann, der sagt, wenn Gott uns so behandeln würde, wie wir das verdient hätten, dann sähe das nicht noch anders aus bei uns. Dann wären wir hier nicht mit einem Überrest von Entronnenen, denn wegen unserer Schuld, so können wir nicht vor dir bestehen. Gott ist auch darin gerecht. Das Gebet, die Demütigung eines Esra vor Gott ist wichtig und beeindruckend. Das ganze Kapitel lohnt es sich einmal in Ruhe zu lesen. Aber es kommt auch der Augenblick, wo gehandelt werden muss. Als Folge des Gebets und der Demütigung. Als Israel unter Josua in das Land gezogen ist, da hatten sie Sünde inmitten des Volkes. Da hatte ein Mann sich, Achan, hatte sich vergriffen an den Dingen, wo es verboten war. Und sie hatten Sünde inmitten des Volkes und weil das war nicht gerichtet worden. Und jetzt hatten sie gegen Ai, diese kleine Stadt, hatten sie verloren. Eine schmähliche Niederlage. Und dann liegt Josua auf seinem Angesicht und schreit zu Gott. Das war eine gute Haltung einerseits. Aber Gott sagt zu ihm, Josua, was liegst du auf deinem Angesicht? Steh auf und bring die Sache in Ordnung. Da ist Sünde in eurer Mitte, denn was muss geordnet werden? Das eine ist natürlich, dass wir es vor den Herrn bringen und bekennen und demütigen, aber der Herr erwartet natürlich auch, dass wir handeln, so wie sein Wort uns das anweist. Finden das auch, dass es geschieht. Esra fordert in Kapitel 10 klare Handlungen in der Bekämpfung dieser Sünde. Er befiehlt dem Volk, sich abzusondern, die fremden Ehefrauen zurückzuschicken. Das 10. Kapitel zeigt uns auch da eine zu Herzen gehende Geschichte. Das Volk ist natürlich durch diese Sache in großer Not, ist eine schmerzvolle Entscheidung gefordert. Außerdem regnet es noch in Strömen. Das heißt da in der Bibel in Kapitel 10, dass die zitterten, einmal vor dem Regen und vor der Nässe und auch gleichzeitig vor der Schwere der Situation, in der sie jetzt standen, diese Sache zu ordnen. Im Neuen Testament ist die Situation eine andere, werden wir nicht zu dieser Handlung aufgefordert. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber wir finden hier doch einen Grundsatz, dass nämlich dann, wenn Sünde in unserem Leben ist, wenn Dinge da sind, die wir zu ordnen haben, dass mitunter ein schmerzlicher Prozess ist, wo Entscheidungen fallen müssen, wo wir Dinge in Ordnung bringen müssen, im Volke Gottes, Hier war es auch so. Es gab dann noch welche, die sagten, wir brauchen dazu aber mehr Zeit. Einmal, weil das Wetter schlecht war, außerdem war das eine ziemlich große Art Geschichte, waren ja viele daran beteiligt. Dem kommt Esra auch entgegen. Es gab welche, die waren dagegen. Weiß man nicht so genau, wo die gegen waren, ob die gegen die ganze Sache waren oder nur, dass man jetzt das ein bisschen länger dauern sollte. Aber es ist gut, wenn das mehr Zeit erfordert. Die Zeit sollt ihr bekommen. Da ist Gott auch weiterhin gnädig gewesen. Aber er wartet doch, dass sein Volk in der rechten Weise damit umgeht. Die Liste, die uns dann in Kapitel 10 finden wir, von Vers 17 bis zum Ende des Kapitels, finden wir die Namen all derer erwähnt, die solche Mischehen dort eingegangen waren. Und da fällt auf, wenn man diese Namen im Einzelnen liest, dass auch die Priester in diesen Mischehen verwickelt waren. Das hatte ja auch am Anfang des Kapitels 9 schon, war das schon gesagt worden. Das Volk Israel und die Priester und die Leviten. Das ist natürlich noch besonders traurig, wenn solche, die ein Vorbild sein sollten im Volke Gottes, die die Aufgabe hatten, das Volk Gottes zu führen, zu belehren, wenn die auf diesem Weg auch noch mitmachten oder da noch ein Beispiel gaben. Das entschuldigt niemand natürlich. Wir können nicht sagen vor Gott, wenn wir sein Wort in Hände nahmen, da können wir nicht sagen, wenn wir später mal der Herr uns daraufhin anspielt, da können wir nicht sagen, ja, aber der Bruder so und so hat das auch gemacht. Dann wird der Herr sagen, aber in deiner Bibel stand doch, weil du dich so verhalten hast. Da kannst du doch nicht die Schuld jemand anders geben. Trotzdem ist das für den, der eine solche Position hat, eine große Verantwortung. Der Jakobus spricht davon, dass die Lehrer einer doppelten Strafe oder Verantwortung unterliegen, weil sie eine größere Verantwortung haben. Gott macht auch da durchaus einen Unterschied, was die Verantwortung angeht. Und das siehst du bei Mose, dem Führer dieses Volkes, wie er auf einmal dort den Felsen zweimal schlägt und zu dem Volk sagt, so ihr Halsstarrigen, sollen wir euch Wasser aus dem Felsen bringen? Und auf einmal sagt Gott, du kommst nicht in das Land. Das ist im ersten Moment so eine Sache, wo wir vielleicht innerlich aufbegehren. Wenn ich die Kinder mit den Kindern in der Sonntagsschule die Geschichte gemacht habe, da kam immer die Reaktion, dass die gesagt haben, es ist ungerecht, was er da macht. Die Kinder Israel, die murren die ganzen 40 Jahre in einer Wüste rum und der Mose macht einmal was falsch und schon, ganz so einfach ist nicht. Erstens haben die 40 Jahre auch nicht überlebt, aber davon mal ganz abgesehen, Mose hatte eine höhere Verantwortung. Die hatte Gott ihm gegeben und wenn er sich jetzt so verhielt, dass er gewissermaßen dieses Bild zerstörte, der Felsen war schon einmal geschlagen worden und der braucht kein zweites Mal geschlagen zu werden, der Fels ist ein Bild von Christus, dann sagt Gott, du kommst nicht in das Land. Insofern die Männer, die hier als Führer waren und daran beteiligt waren, trugen natürlich eine besondere Verantwortung. Wenn man diese Listen in diesem Buch miteinander vergleicht, dann finden wir, dass das Buch beginnt in Kapitel 2 mit einer Liste von treuen Leuten, von treuen Gläubigen, die damals zurückgekehrt sind. Und am Ende des Buches haben wir nochmal eine Liste von untreuen Gläubigen, von all denen, die in dieser Frage versagt hatten. Gott vermerkt alles in unserem Leben. Er wird das nicht vergessen, was wir an Positivem getan haben für ihn. Es wird seine Anerkennung finden. Wird aber auch nicht vergessen, wo wir untreu gewesen sind, wenn wir das nicht in Ordnung bringen, wie das hier in diesem Volk aber dann ja geschehen ist. Mit dieser Liste endet dieses Buch und wir wollen uns jetzt, wie ich zu Beginn schon sagte, noch einmal fragen, welche Punkte, wir können nur ein paar jetzt herausgreifen, es lassen sich sicher nicht noch mehr finden, für uns heute dieses Buch Esra bedeutet. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Geschichte Israels kennen, dass wir wissen, ja, das ist ganz interessant, alles, was da steht, sondern das hat uns ja auch etwas zu sagen. Und ein paar Prinzipien dessen,
was wir hier finden, diesem Buch, wollen wir noch einmal uns ansehen, weil die Geschichte dieser Rückkehr enthält für den Christen wichtige geistliche Belehrung. Es wird auch im Buch Nehemia so sein. Ich denke, das wird der nächste Redner auch entsprechend herausstellen. Das erste ist die Rückkehr zum göttlichen Mittelpunkt. Der Überrest errichtet den Altar und den Tempel in Jerusalem. Sie suchten das göttliche Zentrum aus, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wollte. Sie wählten nicht einen eigenen Ort. Manchmal ist es ja einfacher, was Neues zu bauen, als irgend so ein altes Stadtteil wieder aufzubauen, wo alles in Trümmern liegt. Heute reißt man das alte Haus ab und baut ein neues, ist einfacher. Aber Gott sagt, ihr sollt nicht was Neues machen, ihr sollt zurückkehren zu dem Platz, wo ich meinen Namen wohnen lassen will. Das ist der Grundsatz, den wir immer wieder finden. Sie kehren wieder zurück an diesen Ort. Sie haben den Altar an seinem Platz aufgebaut, da wo er hingehörte, nicht irgendwo anders. Es gab mal in Israel einen König, nach der Trennung des Volkes, der baute seinen eigenen Altar woanders, damit das Volk nicht auf die Idee kam, da wieder zurückzugehen. Und Gott sagt, das ist nicht der Altar Gottes, der gehört da nicht hin. Und selbst als die 2,5 Stämme drüben blauen, die bauen auch noch so einen großen Altar, sollte ja nur ein Denkmal sein, wollten sie gar nicht drauf opfern. Aber hatte Gott auch nichts von gesagt. Er sagte, gibt es nur diesen einen Platz, den Gott angeordnet hat. Und auch heute für uns als Christen gibt es ein solches Zentrum, zu dem der Herr uns zurückführen und versammeln will. Das ist aber nicht geografisch, das ist nicht irgendwo in Rom oder Mekka oder sonst wo, sondern es ist immer da, wie der Herr das sagt, wo 2 oder 3 im Namen des Herrn Jesus versammelt sind, da ist er in der Mitte. Das ist der Mittelpunkt. So wie er in Israel gesagt hat, da gibt es einen Ort, da will ich meinen Namen wohnen lassen. Das war ein geografischer Ort natürlich. So sagt er heute, es gibt einen Ort, wo ich in der Mitte derer sein will. 2 oder 3, die im Namen des Herrn Jesus versammelt sind. Als der Jesus das sagte, als die ersten Christen das gelesen haben, ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Die kamen ja mit Tausenden zusammen. Haben sich vielleicht verwundert, warum der von 2 oder 3 gesprochen hat. Aber der Herr geht auf die kleinstmögliche Zahl zurück und sagt, selbst wenn es nur 2 oder 3 wären, wenn sie das tun, im Namen des Herrn zusammenkommen, das heißt, wenn sie meine Autorität anerkennen, dass meine Person die Autorität hat, mein Geist wirken kann, wie er will, frei, und mein Wort die Richtschnur ist, keine menschlichen Gedanken dazu, dann hat er gesagt, dann bin ich da in der Mitte und dann ist damit auch eine gewisse Autorität verbunden. In der Mitte, da wo der Herr in der Mitte ist. Dann kann er davon sprechen, dass gebunden und gelöst wird und dass im Himmel anerkannt wird und so weiter. Auch ein Punkt in Verbindung mit dem, was wir bei Esra gefunden haben. Das ist das, was der Herr uns zeigen möchte in diesem Buch. Die Juden mussten zu diesem Zweck in der Tat eine große Reise unternehmen, weil es ein geografischer Mittelpunkt war. Wir müssen nicht eine große Reise unternehmen, rein äußerlich. Vielleicht müssen wir innerlich eine große Reise unternehmen, um zu erkennen, was der Herr von uns will, um diese Grundsätze und Prinzipien seines Wortes zu verwirklichen, wo 2 oder 3 im Namen des Herrn Jesus versammelt sind, wo der Geist Gottes frei ist zu wirken. Manches Mal fragt mich jemand, wenn ich mit jemand darüber spreche, ja, wie soll das denn gehen? Das kann doch gar nicht funktionieren, wenn du nicht eine menschliche Leitung hast und eigentlich alles organisiert hast, das geht doch nicht, wie soll das funktionieren? Meistens sage ich, komm und sieh. Und wir müssen dem Herrn den Platz geben, der ihm zukommt. Das ist das, worauf er wartet, das ist das, was er auch hier bei Esra in gewisser Weise hat und was wir heute noch verwirklichen können. Esra war eben auch schon eine Zeit der Schwachheit, des Überrestes. Es war nicht das ganze Volk. Es war auch nicht mehr die Zeit des Anfangs. Gott wirkte auch auf andere Weise. Der hohe Priester, haben wir gesehen, der die Urim und Thummim hatte und der solche Entscheidungen, der war nicht da. So dass manche Fragen einfach offen bleiben mussten, bis der Herr Klarheit schenkte. Und wir haben bei Haggai gesehen, dass Gott sagt, das Wort, das ich mit euch ausging, als ihr aus Ägypten zogt,
besteht in eurer Mitte. Wenn man das mal sich vorstellt, als sie aus Ägypten zogen, da hat Gott durch das Wort, das er geredet hat, mit großen Zeichen und Wundern dieses Volk ausgeführt. Als der Überrest zurückkehrt, geschahen überhaupt keine Wunder. Die Zeit war vorbei. Er führte sie durch die Umstände, er führte sie durch einen König, der ihnen das erlaubte. Aber es war derselbe Herr, dasselbe Wort, wenn auch anders handelte, er führte sie immer noch dahin, wo er sie haben wollte, um sich dort zum Namen des Herrn zu versammeln, da, wo er in der Mitte ist. Wir sehen, dass sie diesen Weg, den sie gehen das im ganzen Bewusstsein ihrer Schwachheit. Sie maßen sich nichts an. Sie akzeptierten den Zustand, in den sie durch ihre Treue, Untreue gekommen waren, trugen die Konsequenzen, dass gewisse Dinge einfach nicht zu lösen waren, weil das nicht mehr ohne weiteres möglich war. Und das ist auch heute nicht anders. Wenn heute Gott eine Erweckung schenkt, auch in Tagen des Verfalls, dann brauchen wir nicht zu erwarten, dass Gott das so tut, wie er das in den Tagen des Anfangs getan hat. Wir werden uns da auch nichts anmaßen, was uns nicht zusteht, sondern einfach in Einfachheit und Schlichtheit wieder neu uns von dem Herrn den Weg zeigen lassen. Herr, was willst du, dass wir tun sollen auf diesem Weg, den er uns schenkt? Als die ersten Christen zusammenkamen, Korinth, da sagt Paulus, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch ein Psalm, ein Lied und so weiter und so weiter. Haben wir heute manchmal vielleicht nicht den Eindruck, dass jeder was hat. Ist vielleicht manchmal ein bisschen schwach. Aber trotzdem, wenn wir auf den Herrn warten, wie er uns führen will, dann wird er das auch heute noch tun. Es ist derselbe Geist, der noch wirken kann. Philadelphia, da sagt der Herr ausdrücklich, du hast eine kleine Kraft. Und so handelten sie. Es war die letzte Versammlung oder Gemeinde vor Laodicea. Er sagte nicht, das sind gewaltige Tage der großen Kraftentfaltung. Und er sagte, du hast eine kleine Kraft. Aber trotzdem sagte er, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort bewahrt. Und vieles andere, was sie getan hatten. Einfach im Worte Gottes festzuhalten. Auch wenn es nur eine kleine Kraft war. Wir haben Sacharja gesehen, wie er gesagt hat, wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Das wollen wir nicht tun. Wir wollen uns auch nicht Dinge anmaßen, die wir nicht mehr haben. Aber das ändert nichts daran, dass er derselbe ist, dass der Herr immer noch wirkt, wenn wir einfach unser Vertrauen auf ihn setzen und sagen, Herr, wir möchten einfach so zusammenkommen, wie du dir das wünschst, an dem Boden, wo du das gesagt hast, warten auf dich und deine Wirkung, dann wird das auch heute noch möglich sein. Werden wir das erleben, dass der Geist noch wirken kann, benutzt, wen er will. Außerdem finden wir bei diesem Überrest einen Geist der Hingabe, der Aufopferung. Das haben wir schon in Kapitel 2 gesehen, dass sie ein Leben der Hingabe lebten an ihren Gott und bereit waren, etwas für die Sache Gottes zu opfern. Sind wir bereit für Gott und sein Werk, für die Interessen unseres Herrn etwas zu opfern? Das kann sehr unterschiedlich sein, was der Herr erwartet. Da ist auch jeder etwas anders, was er fragt. Aber es wird der Augenblick kommen, wo der Herr das wissen möchte, ob unser Herz ihm gehört. Wo er vielleicht einmal in meinem Leben die Hand auf etwas legt und sagt, bist du bereit, das für mich aufzugeben, wenn es sein muss? Dann werden sich Dinge entscheiden, ob das wichtiger für uns ist als der Herr oder ob wir wirklich für ihn dienen. Und solche Opferbereitschaft sollte auch uns kennzeichnen. Wir haben gesehen, dass Paulus das bei den Mazedoniern anerkannt hatte. Und das waren gerade die Armen gewesen. Bei den Korinthern war das teilweise anders gewesen. Da waren die einen hungrig und die anderen hatten genug zu essen und da, je nachdem mit welcher Voraussetzung wieder hinkam, Paulus muss das kritisieren, aber dann sagt er, schaut euch die Mazedonier mal an. Die haben eigentlich nichts. Und doch hatten sie es sehr auf dem Herzen, etwas zu geben. Sie hatten gehört, dass in Jerusalem eine Hungersnot, da würde Not ausbrechen. Und dann haben sie gesagt, da wollen wir was für geben. Wir wollen die Gläubigen da unterstützen. Obwohl sie ja eigentlich selbst kaum was hatten. Opferbereitschaft ist etwas, was ein Zeichen der Hingabe für den Herrn ist. Das müssen nicht materielle Dinge unbedingt sein. In erster Linie, es kann unsere Zeit sein und manches andere, was wir haben, was wir für den Herrn einsetzen. Wenn du in der Welt die Leute fragst, was du tun sollst, dann werden sie dir sagen, erstmal musst du an dich selbst denken. Das ist ganz wichtig. Dann wird es dir gut gehen und dann machst du noch ein paar Wellness-Veranstaltungen und dann ist das ganz toll. Überhaupt nichts ist toll, sondern das ist nicht der Weg, den Gott uns zeigt. An uns selbst zu denken, das steht nirgendwo. Höchstens um unser Leben zu überprüfen im Lichte des Wortes Gottes. Aber ansonsten sagt er, die Hingabe an den Herrn, und das bedeutet in der Konsequenz natürlich dann auch die Hingabe an andere, die Hingabe an die Menschen, das ist das, was uns auch heute noch kennzeichnen sollte. Und das fängt damit an, dass man sich selbst zuerst dem Herrn gibt. Den Vers haben wir indirekt schon ein paar Mal zitiert, ich will ihn jetzt mal lesen. Er steht im 2. Korintherbrief in Kapitel 8, wo Paulus von diesen Dingen spricht, von diesen Mazedoniern da, und er sagt in 2. Korinther 8, wir lesen das mal im Zusammenhang, ab Vers 1, 2. Korinther 8. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalsprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut überströmt sind in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie von sich aus willig und baten uns mit vielen Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und nicht nur, wie wir gehofft hatten, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Schon ein beeindruckendes Beispiel, die Mazedonier. Er sagt, in großer Drangsalsprüfung, das heißt, die gingen noch durch Schwierigkeiten hindurch, Widerstand, Verfolgung, das Übermaß ihrer Freude, die sie hatten, trotz allem, und ihre tiefe Armut übergeströmt in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Was für ein Beispiel, aber er sagt ja eben dann zum Schluss, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Damit fängt das natürlich an. Wenn ich mich selbst dem Herrn gebe, dann gehört alles, was ich habe, auch dem Herrn und was ich bin. Und dann wird das dort eine entsprechende Auswirkung in meinem Leben haben. Dann werde ich das anderen zur Verfügung stellen. Als ich im letzten Jahr in Kanada war und dort einige Gemeinden besucht habe, war ich bei einem Bruder, der recht begütert war. Und er sagte zu mir, die nächste Woche, wenn du jetzt hier unterwegs bist, kannst du mein Auto haben. Kannst du damit die Versammlung alle besuchen. Ich war nur froh, dass ich ihm das Auto unversehrt wieder zurückgeben konnte. Aber ich hatte schon überlegt, wie mache ich das jetzt? Das sind ja riesen Entfernungen da. Wie komme ich da überhaupt hin von A nach B? Aber der Herr hatte da schon für gesorgt, dass jemand anders der Meinung war, ich könnte dafür sein Auto benutzen. Wenn man sich dem Herrn gibt, dann wird man eben auch bereit sein, in anderer Weise zu helfen. Ein weiteres Kennzeichen, das wir eben erwähnt haben schon, der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Sie waren dem Wort Gottes gegenüber gehorsam und danach richteten sie ihr Handeln aus. Auch heute ist ein effektives Bauen am Hause Gottes nur möglich auf der Grundlage des Wortes Gottes. Müssen wir auch den Herrn fragen, wie sollen wir am Hause Gottes bauen? Wenn wir das nämlich nicht tun, dann laufen wir Gefahr, wertloses Material zu bringen oder sogar etwas zu tun, was zerstörerisch wirkt. Der Apostel schreibt in 1. Korinther 3, über das Bauen am Hause Gottes, heute, Vers 12, oder ich lese ab Vers 11, Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Da spricht er davon, dass wir am Hause Gottes bauen. Es gibt einen Grund, von dem Paulus sagt, dass er den gelegt hat. Dieser Grund ist Christus. Und dann sagt er, jetzt kommt es darauf an, wie ihr darauf baut. Bauen wir in Übereinstimmung mit Gott und seinem Wort, mit Gold, Silber, wertvollen Steinen, oder bauen wir mit Holz, Heu und Stroh? Es wird ein Tag kommen, der das offenbaren wird vor dem Richterstuhl des Christus, in dem prüfenden Feuer Gottes. Da gibt es Material, das hat Bestand, aber Holz, Heu und Stroh wird verbrennen. Es hat keinen Zweck gehabt. Dann haben wir nicht nach Gottes Wort gefragt. Dann haben wir vielleicht auf andere Dinge Wert gelegt. Paulus sagt, ich bin nicht in Redeweisheit, in Rhetorik zu euch gekommen. Das Holz, Heu oder Stroh. Das mag vielleicht Menschen beeindrucken, aber das ist nichts Bleibendes. Aber wenn es die Dinge Gottes sind, nach seinem Wort, dann ist es etwas, was bleiben wird, dann wird es Lohn geben. Hier schildert Paulus sogar den Extremfall, dass jemand so gearbeitet hat, dass gar nichts überbleibt. Alles verbrennt. Er selbst wird gerettet, doch so wie durchs Feuer, ist ein Gläubiger und deswegen wird er auch das Ziel erreichen. Aber es bleibt nichts übrig, er hat nichts in den Händen, er steht mit leeren Händen da, weil er gearbeitet hat, wie es nicht effektiv nach der Arbeit Gottes war. Deswegen sagt er, fragt euch, was sagt Gott euch über die Arbeit am Hause Gottes, wie das geschehen soll. Und dann wird das Erfolg haben, dann wird das Dauer haben, dann wird das auch Lohn geben. Es gibt einen Vers etwas vorher, wo Paulus davon spricht, es kommt noch nicht auf das Urteil an, das wir jetzt haben. Paulus sagt, es ist nicht entscheidend, was ihr, Korinther, über mich denkt. Es ist noch nicht einmal entscheidend, was ich über mich denke, sagt Paulus. Ich habe ein reines Gewissen mit meinen Worten gesagt, aber das rechtfertigt mich nicht. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und dann sagt er, dann wird ein Augenblick kommen, da wird jedem sein Lob werden von Gott. Das ist die Betonung. Die Betonung dieses Verses ist nicht, dann wird jedem sein Lob werden von Gott, denn wir haben hier gesehen, es mag sogar sein, dass einer gar nichts bekommt. Nein, aber das Lob kommt dann von Gott und nicht von Menschen. Bei den Pharisäern sagt der Jesus, die wollten das Lob schon hier auf der Erde haben. Die kommen nichts mehr, das ist schon erledigt, die Frage. Die haben die ja hier auf der Erde bekommen. Nein, er sagt, tut einfach euren Dienst in Abhängigkeit vom Herrn und warte, der Lohn, der wird es einmal später geben. Nicht notwendigerweise hier auf dieser Erde. Vielleicht auch dazu noch eine Begebenheit. Ein Missionar hatte viele Jahre gearbeitet für den Herrn und dann kommt er nach Hause mit dem Schiff seiner Frau und auf dem Schiff ist auch der amerikanische Präsident, damals, nicht der jetzige. Und dann kommen die da an und da stehen die alle am Winken da am Hafen und dann kommt er da vom Bord, der Präsident, und dann gehen die alle weg und dann steht da überhaupt keiner mehr. Und da wurde dieser Mann ein wenig bitter und sagte, jetzt habe ich dir so und so viele Jahre gedient da in China oder wo das war, jetzt komme ich nach Hause und niemand ist da, um mich zu empfangen. Und sagt seine Frau zu ihm, Jim, du bist noch nicht zu Hause. Ja, das. Und da, wo wir wirklich zu Hause sind, da wartet jemand. Da ist es nicht so, dass wir da ankommen und da ist keiner. Und da wird es den Lohn geben, nicht hier auf dieser Erde. Hier haben wir keine Heimat, wo wir irgendwas erwarten könnten. Wir finden ein weiteres Prinzip hier, die Trennung von der Welt. Sie sonderten sich davon ab, schlugen auch die angebotene Hilfe aus von der Welt, als sie sagten, wir wollen auch mitarbeiten, sagen, das geht nicht. Von den Arbeitern im Werk des Herrn wird in der Bibel auch gesagt, sie nehmen nichts von denen aus den Nationen, das sind die Ungläubigen mit gemeint. Davon ließen sie sich nicht unterstützen, weil sie sagten, das geht nicht, die haben nichts mit dieser Arbeit zu tun, da können wir nicht unsere Unterstützung von
nehmen. Der große Grundsatz des Hauses Gottes ist Heiligkeit. Psalm 93, Vers 5, deinem Hause geziemt Heiligkeit. Und wenn wir den Bau Gottes wirklich heute vorantreiben wollen, dann müssen wir uns auch von dem Bösen absondern, dann können wir diese Verbindung nicht haben, so wie das hier auch geschah. Das sagt auch heute noch der Korintherbrief, wenn es Sünde gibt inmitten des Volkes Gottes, muss sie gottgemäß behandelt werden durch entsprechende Gemeindezucht, damit Gott sich dazu bekennen kann, zu seinem Volk, da wo man sich zu seinem Namen hin versammelt und darauf wartet, dass Gott, so wie er damals einen Esra geführt hat, auch heute noch führen und leiten wird unter seinem Volk. Der Bau am Hause Gottes. Das Haus Gottes heute, wir haben es schon mal gesagt, ist eben nicht ein Haus aus Steinen, es ist ein Haus aus lebendigen Steinen. Und wenn du das im Neuen Testament mal verfolgst, dann wirst du sehen, dass es zwei Sichtweisen gibt. Und die eine Sichtweise ist die, dass Gott, dass der Herr Jesus dieses Haus baut. Epheserbrief zum Beispiel. Und dann ist immer alles vollkommen, kann gar nicht anders sein. Er baut dieses Haus, das da wächst. Und eine Behausung Gottes im Geiste, wie es genannt wird. Aber natürlich, das ist besonders im Korintherbrief der Fall, er zeigt uns auch, dass wir da anbauen. Und dann ist das unter der Verantwortung des Menschen. Und dann können wir da auch Fehler machen, dann können wir auch falsch bauen. Können wir auch nicht so machen, wie Gott das will. Wie Gott uns das in seinem Wort immer wieder vorstellt, wie der Bau am Hause Gottes geschehen soll. Wie Gott das darreicht, was nötig ist. Ein weiterer Punkt, den wir festgestellt haben in dieser Geschichte, es gab Widerstand von außen. Der Überrest damals wurde angefeindet, die Arbeit wurde stark behindert und wie wir gesehen haben, wird es uns auch nicht anders gehen, wenn wir treu sein möchten. Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist einfach ein Grundsatz. Wenn du gottselig leben wirst, dann wird es Verfolgung geben. Dies wird unterschiedlich aussehen. Die werden unterschiedlich aussehen. Es gibt Christen, die das ganz anders miterleben als wir, in Ländern, wo das Christentum nicht anerkannt wird. Aber die Toleranz der christlichen Auffassung gegenüber wird auch in unserem Land geringer. Und du musst damit rechnen, dass noch lange nicht alles akzeptiert wird, was du tust, aus Überzeugung, weil Gottes Wort uns das vorschreibt. Dann wird es auch da Widerstand geben. Und je nachdem, als junger Mensch, als Kind, hat man vielleicht noch mehr damit zu tun, was die anderen denken. Wenn man älter geworden ist, kommt man vielleicht dahin, dass man sagt, das ist mir jetzt völlig egal, was die denken. Aber sagte mir ein Mädchen mal, die auch ein Eigentum des Herrn Jesus war, weißt du, das ist gar nicht so leicht, wenn man immer in der Schule oder überall so immer der Außenseiter ist und draußen steht. Ja, sag ich, das glaube ich dir, gerne. Aber ich habe sie gesagt, weißt du, das kannst du jemand sagen, der auch immer der Außenseiter war, den niemand haben wollte, der immer abgelehnt war. Natürlich wusste sie, wen ich meinte, den Herr Jesus. Vielleicht sagst du, viele, die das nicht so erleben, die verstehen das nicht, der Jesus versteht das aber. Er musste sich anhören lassen von Pilatus, wie Pilatus zu ihm in Spott und Ironie sagt, dein Volk hat dich mir überliefert. Er sagt, es waren doch deine eigenen Leute, die dich hier heranschleppen. Ich habe dich doch nicht holen lassen. Was muss es das für seine Seele gewesen sein? Und solche Verachtung werden wir natürlich auch erfahren, wenn wir gottselig leben wollen. Wenn du dich nicht anpasst an die Welt, sondern ein Zeugnis für den Herrn Jesus bist, dann musst du schon damit rechnen, dass die Reaktion nicht immer freundlich sein wird, dass es Widerstand geben wird. Da, wo Gott wirkt, regt sich auch schnell der Widerstand. Das ist die Stelle, die ich eben erwähnte, wo Paulus davon spricht. In Ephesus war das, glaube ich, 1. Korinther 16, Vers 9.
Ja, er wollte in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und die Widersacher sind zahlreich. Das ist eigentlich der Normalfall. Wenn alles in deinem Leben super glatt läuft, dann musst du dich schon mal fragen, ob alles noch richtig ist. Als ein Jonah wegläuft von Gott, da war alles glasklar. Der kommt da hin, das Schiff ist da, wunderbar, kann auch noch bezahlen, Geld hat er auch und fährt weg. Das war doch wunderbar, nicht? Die Türen waren alle offen, aber es war der falsche Weg. Und er muss sehr bald merken, dass es so nicht geht. Aber auf dem Weg, da wo Gott wirkt, wird es immer Widerstand geben. Der Feind wird nicht so ohne weiteres das Feld aufgeben. Dann haben wir gesehen, dass unter dem Überrest prophetischer Dienst getan wurde und dieser Dienst auch angenommen wurde von dem Volk. Da kam Haggai, da kam Zacharja und haben dieses Wort geredet und es wurde angenommen. Dieser prophetische Dienst im Sinne, wie wir das gesehen haben, der ist auch heute wichtig. Es sollten Brüder da sein, die den Finger auf die Wunde legen und dann auch akzeptiert werden. Das, was uns 1. Korinther 14 vorstellt, wo Paulus eine Zusammenkunft beschreibt, wo die Versammlung, die Gemeinde zusammen ist und wartet auf die Wirkung des Geistes. Der Geist Gottes benutzt, wen er will. Und dann benutzt er einen Bruder, um ein Wort zu sagen, das genau in die Situation hineintrifft. Deswegen sagt er auch, Propheten lass zwei oder drei reden, höchstens. Weil prophetischer Dienst ist immer etwas, es gibt ja auch anderen Dienst. Es gibt Belehrung, es gibt Ermunterung und noch vieles andere. Aber prophetischer Dienst ist immer etwas, was sich an das Gewissen richtet. Jetzt stell dir mal vor, da ist die Versammlung zwei, dreimal angesprochen worden in ihrem Gewissen, dann ist das genug. Mehr können die gar nicht aushalten, die müssen ja auch das umsetzen, was sie gehört haben, wie zu ihnen geredet wird. Aber er sagt, diese Möglichkeit gibt es. Wartet darauf, einer warte auf den anderen. Der Herr wird das führen, so wie es nötig ist, um solch einen Dienst zu tun. Und wenn wir dann, wie das hier der Fall ist, bei Haggai und dem Volk erkennen, das sind zwar die Worte von einem Menschen, aber es ist die Stimme Gottes, die redet, dann wirst du nicht sagen, ja, das war der Bruder so und so, der redet immer so ernst, das weiß ich, sondern dann wirst du sagen, Gott hat jetzt etwas angesprochen bei uns. Wenn prophetischer Dienst wirklich geschieht und wir sind alle in dem Zustand, sind wir leider nicht immer, dann wirst du nach so einer Stunde, wenn du dich an die Tür stellst und fragst die Geschwister, was habt ihr denn heute gehört? Dann werden sie nicht sagen, ja, wir hatten einen Vortrag über das und das gehört, sondern werden sie sagen, der Herr hat heute diese oder jene Sache auf unser Herz und Gewissen gelegt. Etwas, was er uns sagen wollte. Etwas, was wir für unser Leben brauchen. Kann auch Ermunterung sein. Denn wer weiß sagt, so sagt 1. Korinther 14, der redet den Gläubigen zur Erbauung, zur Tröstung, zur Ermahnung, zur Auferbauung. Es gibt viele Aspekte, die prophetischer Dienst haben kann, aber es ist immer diese Botschaft aus der Nähe Gottes. Umso wichtiger ist das für uns alle, dass wir in der Nähe Gottes sind. Als Brüder, die der Herr benutzt, dass wir sagen, Herr, wenn du mich benutzen willst, dann musst du mir zeigen, was ist das Wort für heute, was du heute sagen willst. Dass wir ihm dann zur Verfügung stehen. Wenn du das deine Aufgabe, wenn das dein Dienst ist, dann weißt du, mit welchen Übungen das verbunden ist. Können wir menschlich leicht versuchen, uns aus der Verantwortung zu ziehen. Ich kann mich gut an eine Situation erinnern. Es war ein langer Tag gewesen und abends hatten wir noch eine Zusammenkunft und vor einer Stunde habe ich gesagt, Herr, ich stehe auch nicht zur Verfügung, ich bin kaputt, ich habe nichts. Und so bin ich auch in die Stunde gegangen. Dann sangen wir ein Lied, ein Bruder betete und ich hatte den Eindruck, der Herr legt mir etwas aufs Herz. Und ich habe gesagt, Herr, ich wollte doch heute Abend gar nicht, eigentlich. Habe ich erst mal gewartet, aber da tat sich nichts. Offenkundig stand da niemand anders auf. Und nun schließlich habe ich den Dienst doch getan und was dann passierte, das brauche ich jetzt hier nicht erzählen, das geht euch auch nichts an, aber es hatte einige Auswirkungen, diese Stunde, und das zeigt, dass der Herr immer noch wirken kann, wenn wir wirklich abhängig von ihm sind und auf ihn warten, dann wird er das auch heute noch tun. Und wenn wir dann auch noch bereit sind zu sagen, Herr, du hast heute wieder etwas angesprochen in unserem Leben. Und das kann auch sehr persönlich sein. Das kann nur Gott. Gott sagt im Alten Testament, 5. Mose, dein Volk versammelt sich zu deinen Füßen und ein jeder empfängt von deinen Worten. Das kann nur Gott. Kein Mensch, kein Bruder kennt alle Bedürfnisse. Und wenn er sie kennen würde, könnte er ihnen nicht entsprechen. Gott kann durch prophetischen Dienst der ganzen Versammlung etwas sagen, was in ihre konkrete Situation hineingeht. Und gleichzeitig ist da vielleicht eine Schwester, die in die Versammlung geht und gebetet hat, Herr, ich brauche eine Antwort auf irgendeine wichtige Frage. Und die bekommt sie. Niemand anders bekommt da was von mit, weil das keiner weiß. Mir sagte mal ein Bruder nach der Stunde, heute hat mir der Herr eine wichtige Frage beantwortet. Was immer das war, weiß ich auch nicht. Aber der Herr vermag das. Und das ist das, was so wunderbar ist, wenn wir wirklich auf ihn warten und das Wirken seines Geistes zulassen, dann ist prophetischer Dienst auch heute noch möglich. Wenn wir ihn dann annehmen, bereit sind anzunehmen, wie damals in Israel, in den Tagen Esras. Nicht immer hat Israel so gehandelt. Das Letzte ist das Bewusstsein der Einheit des Volkes Gottes, das sich bei Esra und letztlich bei allen gottesfürchtigen Männern zeigt. Kapitel 3 heißt es, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und sie brachten da zur Einweihung des Hauses Gottes für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Die waren ja gar nicht mehr zusammen, die 12 Stämme. Aber Gott oder der gläubige Überrest hier sieht immer das ganze Volk. Das Reich war ja längst zerteilt, aber sie haben gesagt, nach Gottes Gedanken sind das 12. Und deswegen haben sie auch immer nach der Zahl der 12 Stämme die Opfer dargebracht, selbst wenn das praktisch nicht mehr zu sehen war. Und auch heute wird der Christ immer das ganze himmlische Volk vor Augen haben, diesen einen Leib, den er geschaffen hat, zu dem alle Gläubigen gehören. Wenn auch in der praktischen Darstellung manches nicht mehr so ist, wie es nach Gottes Gedanken sein sollte, das darf uns nie den Blick versperren für die Einheit des Volkes Gottes in den Augen des Herrn. Das waren die einzelnen Punkte, die wir bei Esra finden und die sicherlich auch für uns heute von Bedeutung sind. Und damit bedanke ich mich für die Geduld.